Wir haben in den vergangenen Monaten uns intensiv Gedanken gemacht über die neutestamentliche Gemeinde. Und in den einzelnen Teilen wird in der Summe eins auf jeden Fall deutlich, denke ich. Nämlich, dass Gemeinde kein Zufallsprodukt ist. Gemeinde ist kein Zufallsprodukt. Warum ist Gemeinde kein Zufallsprodukt? Ich denke, aus mehreren Gründen. Was hat Jesus einmal gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen. Er hat nicht gesagt, ich werde einen Jugendclub bauen oder einen jungen Erwachsenentreff, eine Kinderstunde oder einen Kindergottesdienst oder einen Ältestenkreis, sondern er will Gemeinde bauen. Wenn Gott ein Werkzeug hat, dann ist es Gemeinde. Gott hat sich die Gemeinde als Werkzeug ersucht, um zu handeln in dieser Welt. Vorher hat er ein Volk erwählt, das Volk Israel. Jetzt aber sucht er sich aus allen Völkern, aus allen Nationen Menschen zusammen und stellt sie zusammen in eine Gemeinde. Und mit diesem Werkzeug möchte er etwas tun. Er lässt diese Menschen nicht alleine da, wo sie wiedergeboren werden, sondern er stellt sie zusammen, damit sie in der Gemeinde ganz bestimmte Dinge tun und erfahren. Und über diese Dinge haben wir zum größten Teil schon gesprochen. Ich will nur nochmal die Stichwörter wiederholen. Anbetung. Sie praktizieren in der Gemeinde Anbetung. Sie praktizieren Gemeinschaft. Das geht ziemlich schwer alleine. Brotbrechen, Belehrung, Buße, Vergebung. Über diese Komponenten von gemeindlichem Zusammenleben haben wir uns in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht. Gemeinde ist aber auch deswegen kein Zufallsprodukt, weil sie einfach in Gottes Plan eingebaut ist. Gott hat einen Plan für seine Christen und darin spielt Gemeinde eine ganz bedeutende Rolle. Da, wo in der Bibel Christen erwähnt werden, werden sie fast ausschließlich in Gemeinden erwähnt. Jerusalem, Rom, Korinth, Ephesus, Philippi, Kolosse, Thessalonich, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, Gegenden wie Galatien und Mazedonien, Achaia, Pontus, Kappadokien oder Inseln wie Kreta. Überall in diesen Gegenden, wo Menschen zum Glauben kommen, entstehen Gemeinden, die diese Aufgaben wahrnehmen, über die wir gerade sprachen. Hier sind Christen in der großen Kirche Gottes vereint und treffen sich örtlich in den einzelnen Gemeinden. Die Entstehung von Gemeinden ist kein Zufallsprodukt, weil der Heilige Geist Menschen zum Glauben führt. Sie sind dann Kinder Gottes und suchen einfach ihre Familienangehörigen im Umkreis. Ja, so wie Ralf von seinem Vater jetzt mal besucht wird. Wir suchen unsere Familienangehörigen. Wenn sie in der gleichen Stadt sind, treffen wir uns regelmäßig mit ihnen. Wenn sie nicht in der gleichen Stadt sind, wie bei gewissen Leuten, die aus Bielefeld zum Beispiel kommen oder aus den Vereinigten Staaten, dann besucht man sie immer wieder. Christen suchen ihre Familienangehörigen. Sie wollen mit ihnen Gemeinschaft haben. Und jetzt kommen diese Christen zusammen. Und was passiert? Was macht Gott? Ich möchte einen Vers verlesen aus Epheser 4, die Verse 10 und 11. Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Wenn ihr im Neuen Testament das sucht, es gibt hinten so vier kleinere Briefe. Galater, Epheser, Philippa und Kolosser, abgekürzt GEP. Könnt ihr euch merken, also Epheser kommt nach Galater und vor Philippa und vor Kolosser. GEP. So mache ich es zumindest. Ihr könnt einen anderen Trick anwenden. Aber ich weiß auch sonst nicht, wo Galater ist oder so. Also die vier kleinen Briefe hinten suchen. Und dann Epheser 4, die Verse 10 und 11. Es ist gut, wenn ihr es aufschlagt und auch die Seite noch ein bisschen offen lasst, weil ich immer wieder auf einzelne Wörter aus diesem Bibelvers zurückkommen werde. Weil das kann man einfach mal so lesen und wenn ihr jetzt nachguckt, wisst ihr spätestens, ach, den Vers kenne ich ja schon. Ja, aber ich denke, es sind bestimmte Aspekte drin in dem Vers, die wir mehr im Hinterkopf haben sollten. Also wir reden davon, Mensch, Gott stellt Menschen an einen Ort zusammen. Und das nicht nur an einem Ort, sondern halt an mehreren Orten, aber in einem Ort in der Gemeinde. Und was macht Gott mit dieser Gemeinde? Da heißt es in Epheser 4, 10 und 11, und er, das heißt Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Fangen wir von hinten an. Gott macht das Ganze für die Erbauung des Leibes Christi. Also ich weiß nicht, ja, die Jugendreihe da hinten, ob das Wort Erbauung euer täglicher Sprachwortschatz ist. Also meins ist es nicht, aus einem anderen Grund. Aber ich denke auch heutzutage, dass wir von Erbauung nicht so läufig, also regelmäßig reden. Also in der Fernsehzeitung wird nicht drin stehen: Heute um 20.15 Uhr kommt Thomas Gottschalk zur Erbauung des Volkes. Was ist das? Wenn Gott diese Menschen, ich nenne es vielleicht nachher Facharbeiter nennen, wenn Gott diese Menschen in die Gemeinde gibt zur Erbauung des Leibes Christi, ja, was heißt denn erbauen? Ich habe so manchmal den Eindruck, dass in christlichen Kreisen dieses Wort sehr gerne gebraucht wird, aber es ein Stück weit einen emotionalen Charakter hat. So, ich übertreibe es jetzt mal, ich will da mich über keinen lustig machen, ja? Wir wollen uns erbauen. Sowas, wir brauchen mal wieder eine erbauliche Predigt. Und ich will diesen Wunsch nicht beiseite tun. Ich glaube bloß, dass das Wort erbauen an der Stelle falsch ist. Denn rein sprachlich kommt das Wort vom Hausbau. Wir bauen ein Haus. Und für die, die schon mal ein Haus gebaut haben, das ist weniger eine emotionale Geschichte als eine anstrengende Geschichte. Wir bauen ein Dach aus. Das ist das Wort, was da steckt. Und dieses Emotionale ist da nicht so drin. Ein Haus wird gebaut, ein Dach wird ausgebaut oder ein Dachgeschoss wird ausgebaut und die Gemeinde wird erbaut. Wir können auch sagen, die Gemeinde wird gebaut oder ausgebaut, das ist das Gleiche. Um ein Haus zu bauen, brauche ich Steine, ich brauche Bretter, ich brauche Balken, ich brauche Nägel und noch ein bisschen Glas und ein paar Rahmen und Ähnliches. Und das Ganze wird dann nachher nach dem Bauplan zu einem wohnlichen und sehr anschaulichen Gesamtwerk zusammengestellt. Eine richtige Komposition könnte man das als Musiker nennen. Da sind auch Fachleute nötig, um das zu tun. Oder zumindest Leute, die eine Menge Ahnung haben, wie man sowas macht. Also lasst mich ein Haus bauen, ihr werdet nie einziehen können. Und witzig ist auch, dass es völlig unmaßgeblich ist, ob die Steine es toll finden, dass sie in dieser Position oder in dieser Position oder in dieser Position eingebaut werden. Dass auch die Fensterrahmen nicht besonders viel Mitspracherecht haben, ob sie im ersten Stock rausgucken lassen oder im Erdgeschoss. Wichtig ist, dass die Bauherren, die darin wohnen, sich wohlfühlen. Die, die das Ganze beauftragt haben. Also wie sieht das jetzt mit dem Bau von Gemeinde aus? Wie sieht das mit diesen lebendigen Bausteinen aus, die Gott in diesem Bau zusammenbaut? Und wer sind diese Facharbeiter, die diese Tätigkeiten denn ausführen? Ich will das gleich beantworten, aber vorab noch ein Gedanke, der wichtig ist. Ich hatte gesagt, Gemeinde ist kein Zufallsprodukt. Und ich denke, dass Gemeinde auch deswegen kein Zufallsprodukt ist, weil es nach Bauplänen gebaut wird. Also wie Gemeinde ist, das ist kein Zufall. Ja, wir sind so, weil es so ist. Keiner hat genau eine Ahnung, warum wir so sind und nicht anders, sondern Gemeinde hat einen Bauplan. Und der Bauherr, in diesem Fall auch gleichzeitig der Architekt und der Innenarchitekt und der Designer und alles in einer Person ist Gott. Und da müsste ich euch eins vor Augen stellen. Wenn wir jetzt mal nicht an Gemeinde denken, sondern an das Universum, von dem wir alle glauben, dass der Herr, der Schöpfer, es gemacht hat. Da hat er Sterne geschaffen, Planeten, irgendwelche Monde, die, glaube ich, um Planeten rumkreisen. Er hat solche Regeln geschaffen wie Anstoßung und Anziehungskraft und das Ganze hochgeschmissen. Und plötzlich entsteht Universum, wo es irgendwelche Sonnensysteme gibt, wo sich irgendwelche Planeten und sonstiges Gestein um die Sonne herumdrehen, ohne zusammen zu knallen. Und das Ganze dreidimensional und in ganz bestimmten Ellipsen. Und das funktioniert. Nebenbei hat er in dieses ganze Gesamtwerk auch noch sowas eingebaut wie Jahreszeiten. Könnte man überlegen, warum haben wir eigentlich Jahreszeiten auf der Erde? Das hängt auch mit diesem, wie kreise ich mich in welcher Achsenbewegung wo herum? Warum gibt es sowas wie Gezeiten, also Ebbe und Flut? Also nach meinen Restkenntnissen hat das was mit dem Mond zu tun, der ziemlich weit weg von meinem Meer ist. Aber der hat was damit zu tun. Und Gott hat dieses Riesenuniversum zu einem Gesamtkunstwerk gebaut. Er hat das designed, würden wir heutzutage sagen. Er hat es architektonisch gestaltet. Und hat es gut gemacht. Er hat es hervorragend gut gemacht, dass die Menschen nach ein paar tausend Jahren des Forschens immer noch nicht alles rausgefunden haben, was da oben wie passiert. Und der gleiche Bauherr hat sich auch noch ein kleines Ferienprojekt vorgenommen. Ich drücke das jetzt mal absichtlich etwas lächerlich aus. Er hat sich eine Gartenlaube bauen lassen. Und diese Gartenlaube ist Gemeinde. Denn ich denke, dass Gemeinde von seiner Komplexität her, von seinem Schwierigkeitsgrad viel einfacher ist als dieses Riesenuniversum. Und wir schaffen noch nicht mal das genau hinzukriegen, Gemeindeleben. Also ich möchte schon vorstellen, dass Gott wirklich der Architekt von Gemeinde ist. Und er macht einen Bauplan und wir sind tatsächlich die ausführenden Arbeiter in diesem Bauplan. Wie sieht denn dieser Bauplan für Gemeinde aus? In dem Text, den wir eben gelesen hatten, haben wir gelesen davon, dass Gott Facharbeiter in die Gemeinde hineingibt. Apostel und Propheten, Evangelisten und solche, die Hirten und Lehrer sind. Wie baut Gott seine Gemeinde? Indem er Facharbeiter in seine Gemeinde schickt. Ja, so hat das Hans Jörg bei seinem Häusli auch gemacht. Er hat Facharbeiter geholt, die das bauen ließen. Wenn ihr nochmal in den Text schauen möchtet, bitte. Steht da, dass in den Gemeinden sich Evangelisten und solche, die Hirten und Lehrer sind, hingestellt haben und gesagt haben, lasst uns bauen? Haben sich die Menschen bereit erklärt, das zu tun? Haben sie sich gemeldet, haben gesagt, ich würde gern Hirte und Lehrer sein oder ich würde gern Evangelist sein? Wenn wir einfach mal den Wortlaut sprechen lassen, dann steht da, dass Gott gegeben hat. Er hat geschenkt. Also Gott gibt der Gemeinde die Facharbeiter. Die Gemeinde macht nicht die Facharbeiter. Ich will mal ein Beispiel nehmen, was aus unserer jüngeren Vergangenheit den meisten auch plastisch dann wird. Wir haben ja vor einigen Monaten Älteste, ja, was haben wir, erkannt, bestellt, gemacht, eingesetzt. Was diese Gemeinde gemacht hat, ist eigentlich nichts anderes als zu sagen, Gott hat dieser Gemeinde Hirten und Lehrer gegeben. Wir gucken uns jetzt um, wer ist es denn? Wir nehmen den Bauplan Gottes, um genau zu sein, eine kleine Seite aus dem Bauplan Gottes, nämlich 1. Timotheus 3, Titus 1 und andere Stellen. Da steht nämlich drin, wie die Facharbeiter qualifiziert sein müssen. Und dann gucken wir mal, ob die Leute, die sich hier so ein bisschen herauskristallisiert haben als eventuelle Älteste, ob die diese Kriterien erfüllen. Und dann hat die Gemeinde schon gesagt, ja, die vier, die sind's. Worauf es mir ankommt, nicht die Gemeinde hat Älteste gemacht. Auch nicht die Ältesten haben sich gemacht. Sondern Gott gibt der Gemeinde diese Facharbeiter und die Gemeinde anerkennt das nun und sagt, ja, das sind sie. Das sind die, die uns von Gott gegeben sind. Das heißt, diejenigen, die hier als Facharbeiter bezeichnet werden, die können sich nicht rühmen. Die können nicht irgendwie sagen, ich bin's. Sie sind letztlich Geschenke und dürfen als Geschenke ihre Aufgabe tun. Und was mich anbetrifft, ich bin vielleicht nicht in besonders attraktiver Geschenkverpackung gekommen, aber ich darf nicht stolz sein auf den Dienst, den ich tue. Und keiner von uns, ich bin ja nicht der Einzige, also keiner von uns allen, die hier irgendwelche Dienste tun in der Gemeinde, dürfen irgendwie stolz drauf sein, denn Gott ist der Geber allen Guten. Alles Guten. Und die Gemeinde, ich denke, wir stehen noch nicht in der Gefahr, aber manchmal hilft es auch, wenn man vornherein predigt, die Gemeinde darf auch nicht diese Personen vergöttern. Ob das Führer sind, ob das charismatische Personen, also Leute, die eine gewisse Ausstrahlung haben. Es sind Menschen und es sind Werkzeuge Gottes, unnütze Sklaven, wie es einmal im Neuen Testament heißt. Und von daher, ja, Ehre, ja, Anerkennung, ja, Gehorsam, ja, aber bitte keine Vergötterung. Zu welchem Zweck gibt Gott der Gemeinde diese Menschen? Theologie für Optiker, schaut nach. Ihre Aufgabe ist die Ausrüstung der Heiligen, Vers 11. Und wir hatten es eben schon besprochen, die Erbauung des Leibes Christi. Das sind nicht zwei Ziele, sondern es sind irgendwie mehr oder weniger Ausdrücke für genau den gleichen Sachverhalt. Die Gemeinde soll ausgebaut werden und die Menschen sollen zugerüstet werden. Sie sollen wofür denn zugerüstet werden? Für den Werk des Dienstes, für das Werk des Dienstes. Das heißt, die Facharbeiter rüsten andere Arbeiter aus, damit sie wiederum dienen. Die Facharbeiter sind nicht das Ende der Kette. Na, wir haben doch vier Älteste. Ja, wir haben doch einen Pastor. Also haben wir nicht, aber andere Gemeinden könnten so reden. Wir haben doch einen Pastor. Oder wir haben noch 12 verantwortliche Mitarbeiter. Ja, aber das ist nicht das Ende der Kette. Sondern diese Menschen sind eigentlich gegeben worden, um andere wieder auszurüsten. Wozu? Damit sie sich auf das Sofa zu Hause legen können und Fernsehen gucken. Nein, sondern für das Werk des Dienstes. Damit sie wieder mit voller Montur loslegen können und für den Herrn arbeiten können. Das, was im Bauplan Gottes drinsteht. Gott hat Dinge in dieser Welt vor. Ich drücke das mal ganz allgemein aus. Er hat einen Plan für diese Welt. Und manches von diesem Plan setzt er direkt um. Also zum Beispiel Regen. Regen ist auch kein Zufallsprodukt, sondern Regen ist eine willentliche Entscheidung des Herrn Jesus Christus. Er entscheidet, wann es regnet oder wann es mal nicht regnet. Und ob es regnet oder nicht, dafür benutzt der Mensch nicht. Da setzt Gott seinen Willen direkt um. Aber sehr oft lehrt die Bibel, dass Gott nicht alle Dinge selbst tut, sondern dass er sich häufig der Christen bedient, um seine Ziele umzusetzen. Nehmen wir das Beispiel Evangelisation. In den wenigsten Fällen werden Leute direkt durch die Bibel oder durch den Heiligen Geist vom Glauben überzeugt, sondern sehr oft sind Menschen da, die dem anderen das Evangelium erklären. Durch eine Predigt, durch ein Einzelgespräch, durch jahrelange Begleitung. Gott gibt ganz oft Verheißungen, sagt aber nicht, wie er diese Verheißung erfüllt. Es gibt einige Bibelstellen, wo zum Beispiel drin steht, wer nach dem Reich Gottes trachtet, dem wird Gott alles geben, was er braucht. Kleidung, Nahrung und Wohnung. Da steht nicht drin, wie das passiert. Beim Volk Israel wissen wir, wie es passiert ist. Da ist die Nahrung vom Himmel gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind Vögel angeflogen gekommen und runtergeplumpst und man musste sie nur noch aufsammeln und zubereiten. Da hat Gott tatsächlich direkt versorgt. Im Neuen Testament kriegen wir noch andere Hinweise, wie Gott das macht. Jeder, der im Wort unterwiesen wird, gebe dem Unterweisenden an allen irdischen Gütern Anteil. Was nichts anderes heißt, was jetzt keine Aufforderung an euch ist, sondern ich will nur dieses biblische Prinzip mal klar machen, dass wenn Menschen in der Gemeinde lehren und deswegen vielleicht keinen Beruf ausüben können oder nicht in dem üblichen Sinne ausführen können, dass dann die Gemeinde aufgefordert ist, denjenigen zu unterstützen. Finanziell oder mit Essen oder sonst irgendwie. Na, das ist doch nichts anderes als das, was Gott in Matthäus 6,33 als Verheißung gegeben hat. Wer nach dem Reich Gottes trachtet, der wird alles bekommen, was Kleidung, Nahrung und Wohnung anbetrifft. Das heißt, Gott gibt manchmal Verheißungen, benutzt aber manches Mal auch Christen, um diese Verheißung auszuführen, um dieses Versprechen einzulösen. Schaut mal die Folie an, bitte. Gott gibt Facharbeiter, das habe ich gerade gesagt, aber Gott macht damit nicht Schluss. Und das ist im Grunde genommen mein Haupttext, um den es geht. Er ist etwas kompliziert, paulinisch, typisch. Deswegen habe ich ihn hier mal auf die Folie gepackt. Der eine Text kommt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 19. Da geht es um das Haupt, Christus ist damit gemeint, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt wird. Und dieses Haupt wächst das Wachstum Gottes. Schieb mal noch ein bisschen höher, bitte. Ein anderer Text aus Epheser 4, Vers 16. Ich werde beide gleich nochmal erklären. Aus ihm, das ist Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk, das der Unterstützung dient, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er. Wer ist er? Wieder Gott. Das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Sein zweites Bild, was wir kennenlernen, um zu verstehen, wie Gott Gemeinde sich vorstellt. Im ersten Bild hatten wir ja das Haus, was ausgebaut wird. Und jetzt reden wir hier von dem Bild des Leibes. Oben ist die Rede von Gelenken und Bändern. Hier unten ist die Rede von Gelenken. Carola hier? Ah, Kerstin hat noch mehr Ahnung. Also wenn ich irgendwas falsch sage, verzeih es mir. Ja? Also das könnte jetzt ein Krankengymnast hervorragend oder so ein Orthopäde erklären, ja, was Gelenke und Bänder sind und welche Funktionen sie im Körper haben. Aber ich stelle mir das ganz simpel vor. Also ich habe ein Knie und das verbindet tatsächlich mein Unterschenkel mit meinem Oberschenkel. Und zwar nicht starr, weil ich sonst immer ziemlich steif hier rumlaufen müsste, sondern ziemlich beweglich. Beim Jogging merkt man das ja dann auch, wie beweglich das Ganze ist. Oder ich habe ein Schultergelenk, was mein Oberkörper mit dem Arm verbindet, und zwar auch nicht starr, sondern sehr beweglich. Das heißt, er benutzt hier dieses Bild des Körpers und verwendet Begriffe wie Bänder oder Gelenke. Und wen meint er damit? Uns. Wir sind diese Bänder und Gelenke, die im gesamten Körper nachher den Leib bilden. Worum es ihm hier erstmal geht, ist, alles ist miteinander verbunden. Es ist nicht so, dass das Gelenk hier, hier ist. Also der Arm bleibt hier, Unterarm und Oberarm bleibt hier und das ist da unten oder drüben, sondern es ist miteinander verbunden. Wir sind als Geschwister miteinander verbunden. Wenn wir ein Computerzeitalter hätten, oder wenn Paulus im Computerzeitalter gelebt hätten, wir haben es ja logisch, wenn Paulus im Computerzeitalter geredet hätte, hätte er vielleicht davon gesprochen, wir sind miteinander vernetzt. Ja, Computer werden miteinander vernetzt, Drucker werden miteinander vernetzt, sodass jeder von überall irgendwie arbeiten kann. Schiebst du mal das Bild ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder erkennen könnt. Was ist das? Zahnräder, so ein altes Uhrwerk, letztes Jahrhundert, so diese uralten Uhren, wo ganz viele Rädchen ineinander greifen, kleine Rädchen, große Rädchen, mittelgroße Rädchen und nur wenn irgendwie alle Rädchen sich in der richtigen Richtung zum richtigen Zeitpunkt drehen, dann macht es auch irgendwann Gong. Das ist das Bild, was er hier verwendet. Wir sind vernetzt, wir sind Zahnräder in einem Gesamtkunstwerk oder, was er als wörtlich verwendet, wir haben Gelenke, wir haben Bänder, die alle zusammen den Körper nachher bilden. Und wenn wir zusammen arbeiten, wenn wir gesamt unsere Aufgabe erfüllen, dann funktioniert dieser Leib. Mach's mal aus, bitte. An meinem rechten Fuß habe ich ein Außenband, das vor ungefähr 15 Jahren angerissen wurde. Und zwar, ich spielte mit der Jugend, ich habe tatsächlich mal Sport getrieben, ich spielte damals mit der Jugend in der Turnhalle, die auch heute noch nutzt, Basketball, und stieg hoch, um den Ball in den Korb reinzustopfen. Habe es, glaube ich, auch geschafft, wobei, das weiß ich nicht genau. Und ich kam dann wieder runter und bis zu dem Punkt muss ich sagen, ich bin begeistert von Bändern und Gelenken. Also damals habe ich noch nicht so viel gewogen wie heute, aber ich schätze mal, damals werde ich schon 90 Kilo drauf gehabt haben. Ja, 1,95 Meter, 1,98 groß gewesen. So ein 90 Kilo Mann da mal einen Meter, anderthalb Meter hoch, ich weiß nicht, wie hoch man so springt, hoch zu stemmen, damit dann der Arm noch kräftig ausholt und diesen doch etwas größeren Ball in diesen Korb hineindrückt. Da merkt man richtig, wie Bänder und Gelenke arbeiten müssen, um das hinzukriegen. Und wenn man das im Fernsehen sieht, dann sieht das auch noch richtig gut aus. Bei mir ist das eher noch schlaksig gewesen. Also bis zu dem Zeitpunkt war ich begeistert von Bändern und Gelenken. Das Problem ist, der junge Mann, der hier vorne in der ersten Reihe sitzt, war mein Gegenspieler, der stand auch beim Korb. Und als ich dann runterkam, landete mein rechter Fuß leider nicht auf dem Boden der Halle, sondern auf seinem Fuß und knickste um. Das Ganze endete darin, dass das Band angerissen war und gegipst wurde und hin und her. Ich für 6 Wochen lang, glaube ich, diesen blöden Gips hatte, weil es ziemlich schmerzt und ätzend war. Das Außenband macht mir seitdem reichlich Ärger. Beim Badminton spielen, immer wenn man, ich weiß nicht, ob ihr Badminton spielt, wenn man mal so nach rechts muss, also mein rechter Fuß war es, wenn ich so einen Schritt nach außen mache, dann hält das Band nicht mehr. Sprich, ich klappe einfach um, knalle voll auf den Hallenboden. Das ist mir schon 2-mal passiert. Die Stabilität ist nicht mehr da, weil ein Band nicht funktioniert. Vor wenigen Wochen, ich laufe zur S-Bahn. Das ist nun wirklich gar kein Sport mehr, ja? Also ich gehe zur S-Bahn, muss irgendeinem ausweichen, da ist so eine kleine Unebenheit im Boden. Ich latsch da mit meinem Fuß rein, wieder. Jetzt kein Gips, ist zum Glück nur, hat mir wehgetan, bisschen geschwollen gewesen, aber ich kann dieses Band vergessen. Ich kann diesen ganzen rechten Fuß vergessen. Und beim Joggen, ich habe irgendwas mit meinem Knie. Immer wieder, wenn ich ein paar Kilometer gejoggt bin, schmerzt mein Knie, dass ich abbrechen muss. Mein Kniegelenk. Seht ihr, wie bedeutend ein Gelenk oder ein Band sein kann? Ich setze an, weil dieses eine Gelenk und dieses eine Band nicht funktioniert. Weil Batman und Joggen waren nun mal meine Methoden, um noch ein bisschen Kalorien zu verbraten, was mir bei der Computertastatur nicht so richtig gelingt. Man denkt über Bänder und Gelenke, wenn man nicht gerade in der entsprechenden Profession ist, denkt man nicht drüber nach. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr funktionieren. Und genauso ist es vielleicht auch in der Gemeinde. Gott sagt, wir sind ein Leib, der durch Bänder und Gelenke zusammengehalten wird und darüber funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, dieser Körper, in meinem Fall jetzt, wird mein ganzer Ablauf gestört. Wie wirkt sich das in der Gemeinde aus, wenn da einzelne Bänder oder Gelenke sind, die nicht funktionieren? Die beiden Verse fingen damit an, oder zumindest der erste, dass das Haupt etwas möchte. Gott will etwas bewirken und deswegen gibt er den Leib. Deswegen hat er den Leib, die Gemeinde, geschaffen. Und wenn die Gelenke und Bänder nicht mehr funktionieren, dann geht es Gott im übertragenen Sinne so wie mir mit meinem Körper. Dieser Körper macht nicht mehr das, was ich will, joggen oder Badminton spielen, aber dieser Körper setzt an. Und auch neutestamentliche Gemeinden, auch wir können ansetzen, wenn wir nicht mehr die Aufgaben tun, die wir eigentlich tun sollten. Dann haben wir nämlich viel mehr Zeit zum Streiten zum Beispiel, für Streitereien, für Wortgezänke und Ähnliches. Legst du mal die zweite Folie bitte auf, Till? Das ist der gleiche Bibeltext. Nichts Neues. Ich habe nur ein paar Wörter unterstrichen, um zu sagen, dass im Grunde genommen beide Texte an unterschiedliche Gemeinden gerichtet inhaltlich das Gleiche aussagen. Und zwar einmal wird oben gesprochen davon, dass das Haupt etwas möchte, nämlich wachsen lassen möchte. Und dass aus ihm, dass es das Haupt auch etwas bewirkt werden soll. Und ich habe es in dem Kästchen hingeschrieben. Erstens, es ist immer Gott, der handelt und lenkt. Das Haupt von Gemeinde ist Christus. Das sage ich hier nicht, weil ich denke, dass ich euch damit eine neue Botschaft mitgebe. Aber wenn wir uns über neutestamentliche Gemeinde Gedanken machen, dann gehört das auch immer wieder erwähnt, dass wir uns immer dem Wort Gottes unterordnen müssen. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch gehabt mit Zeugen Jehovas. Und ich war völlig verwirrt in dem Gespräch. Ich hielt mich für einen intelligenten Menschen, aber ich habe immer nie kapiert, worüber die jetzt mit mir reden wollen. Weil sie über so viele Sachen reden wollten, die ich aus der Bibel nicht kenne. Über Organisation und über Religionsgemeinschaften und all das. Und ich habe immer gesagt, ey, das Wichtigste ist doch eigentlich was ganz anderes. Aber auch wir stehen in der Gefahr, dass wir uns um Themen drehen, dass wir uns um Aufgaben drehen, die vielleicht spannend, intellektuell aufregend sind. Die uns vielleicht auch in unserem Wunsch nach Erbaulichkeit befriedigen. Aber maßgeblich ist, dass auch wir als Gemeinde niemals unsere Tradition oder unsere Handhabung und unsere Gemeindekultur als abgeschlossen betrachten, sondern immer wieder bitte prüfen. Ist es richtig, dass wir alle 2 Wochen Brot brechen haben? Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Das machen wir jetzt so und früher haben wir mal diskutiert. Und mir geht es auch nicht darum, wieder irre lange Arbeitskreise zu bilden über solche Themen, aber dass wir bitte immer wieder darüber nachdenken. Unser Haupt ist Christus und wir können nur diesem Haupt gehorchen, wenn wir unser Leben, unser Handeln als Gemeinde und als Individuen immer wieder dem Wort Gottes unterordnen, immer wieder vergleichen. Der Ist-Zustand und der in der Schrift steht. Ich merke, dass mein Skript mit der Folie überhaupt nicht zusammenpasst. Zweitens, der ganze Leib wird begabt, um den ganzen Leib zu unterstützen. Also, ich hoffe, dass ihr den Sprung vorhin mitgemacht habt, ohne dass ich ihn kommentiert hatte. Mit dem Leib sind die Christen gemeint. Und zwar alle, ausnahmslos. Wer sich bekehrt, ist Christ. Wer sich bekehrt, gehört zum Leib. Punktum. Und Paulus legt in beiden Bibelversen Wert darauf zu betonen, dass der ganze Leib angesprochen wird. Es geht um den ganzen Leib. Er redet hier also nicht um die erste Liga oder um die intelligentesten aus irgendeiner Gruppe. Er redet auch nicht von denen, die ihre Frömmigkeit besonders gut zur Schau tragen können. Gott fügt den ganzen Leib zusammen und alle unterstützen einander. Das ist das, was da steht. Es ist nicht Gottes Plan, sich dem zu entziehen, und wie es im Hebräerbrief heißt an einer Stelle, sich der Gemeinschaft untereinander zu entziehen oder sie zu versäumen. Wir sind berufen, einander zu unterstützen. Wie das nun genau passiert, das ist sehr unterschiedlich, das gebe ich gerne zu. Paulus spricht hier in der Epheserstelle, die untere, etwas kompliziert, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Ich übersetze das mal wie folgt. Gott gibt jedem Einzelnen unterschiedliche Gaben. Und dem einen gibt er ein bisschen mehr, dem anderen gibt er ein bisschen weniger. Unsere Leistungsfähigkeit ist tatsächlich unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass wir mit dem, was wir bekommen haben, dienen. Petrus macht in seinem ersten Brief deutlich, dass jeder, der zu diesem Leib gehört, eine Gabe bekommen hat. Er redet nicht in der Zukunftsform, betet darum, dass Gott euch eine Gabe gebe. Er sagt auch nicht, kann sein, dass jeder eine Gabe hat. Er sagt auch nicht, einige von euch haben eine gute Gabe. Sondern wie jeder eine Gabe bekommen hat, eine Gnadengabe wird es an der Stelle genannt, also eine Gabe, die Gott aus Gnade gibt, eine besondere Begabung. Wie jeder eine Gabe bekommen hat, so dient damit einander als treue Verwalter der Gnade Gottes. Sprich, wir sollen mit dem, was wir an Fähigkeiten, an Begabungen von Gott bekommen haben, anderen dienen. Wer sein Glaubensleben auf Dauer für sich führt und letztlich nur konsumiert, also nicht die anderen unterstützt, nicht für die anderen irgendwie da ist, der geht mit diesem anvertrauten Gut untreu um. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als treue Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient er miteinander als Verwalter. Die Gabe ist nicht für euch, sondern sie ist dafür da, dass er sie einsetzt. Wenn der Polier, also der Vorarbeiter auf dem Bau, seinen Jungs Hammer verteilt und die sagen, klasse, habe ich schon immer mal gebraucht und steckt das in die Hosentasche, dann wird der Polier sagen, du hast ein Problem, Junge. Ab rauf aufs Gerüst und loshämmern. Und genauso macht das Gott mit uns. Er gibt uns Gaben, er gibt uns Hammer oder andere Dinge und erwartet, dass wir damit dienen. Das Ziel, Nummer 3, das Ziel von all diesem Miteinander wirken, von diesen Gelenken, von diesen Bändern, von dieser ganzen Gabengeberei ist, dass wir wachsen. Es geht darum, dass der Leib wächst. Und jetzt müssen wir überlegen, was heißt das, Wachstum? Meint damit Paulus so eine Art Wachstum, wie es die Aktiengesellschaften auf ihren Hauptversammlungen immer bekannt geben oder nicht bekannt geben? Mehr Macht, mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Bedeutung, größerer Name, mehr Mitarbeiter? Ist es das, worum es geht? Will Gott, dass diese Gemeinde aus den Nähten platzt? Ich werde die Frage jetzt nicht beantworten. Ich denke aber, dass mit Wachstum hier an der Stelle etwas anderes gemeint ist. Erfolg definiert sich im Reich Gottes weniger durch Ergebnisse oder Zahlen. Also ob diese Gemeinde in Gottes Augen gut ist oder nicht, hängt nicht damit ab, ob da heute 100 Leute im Gottesdienst sitzen oder 150 oder 20. Das wäre so, wir sind gut, weil wir viele sind. So ist es aber bei Gott nicht. Sicherlich, Gott freut sich über jede Seele, die gewonnen wird. Und Gott freut sich über Menschen, die zum Gottesdienst kommen und sein Wort hören. Indiskutabel. Aber können wir stolz darauf sein, wenn wir 100, 500 oder 1000 evangelistische Bücher auf den Büchertischen verschenken? Können wir stolz sein, dass 500 Leute pro Woche, pro Monat unsere Internetseite beschauen und sich Artikel angucken? Können wir darauf stolz sein? Können wir froh sein, wenn wenigstens ein Tickkurs stattfindet? Oder hätten wir froher sein müssen, wenn 3 Tickkurse bei uns hätten stattfinden können? Können wir froh sein, dass die Bibelstunde doppelt so gut besucht wird wie sonst? Ist es das, worauf es ankommt? Nein, nicht wirklich. Das sind nachher Auswirkungen. Aber Größe vor Gott ist etwas anderes. Nämlich, wenn wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, anständig wirtschaften. Wenn wir gehorsam sind gegenüber Gott. Wenn wir sagen, du hast uns das und das und das gegeben, und das tun wir. Ich muss mich nicht mit einer Willow Creek Community Church vergleichen. Wir müssen uns nicht mit Grace Community Church in Kalifornien vergleichen. Weil haben wir denn die Gaben, die die haben? Haben wir die Umgebung, die die haben? Wir müssen uns nicht mit der Freibachstraße vergleichen oder der Hohenstaufenstraße, mit der Walter-Linse-Straße, mit der Buttmann-Straße oder nehmen wir noch eine baptistische Gemeinde. Wir müssen uns nicht mit der Hoppstraße vergleichen. Wichtig ist, die Gaben, die bei uns hier sind, setzen wir sie ein? Ja oder nein? Sind wir treue Verwalter der Gnade Gottes oder sind wir, was ist das Gegenteil von treu? Ja, das ist ziemlich literarisch. Faul. Die Schrift sagt, dass das Gegenteil von Treue faul ist. Lest das Gleichnis mit diesen Knechten, die da an gute also Talente anvertraut bekommen, also Geld. Ja, du guter und treuer Knecht, gehe ein in die Herrlichkeit des Herrn. Und was sagt er dem anderen? Du fauler und böser Knecht. Und lass uns danach streben, tatsächlich gut und treu bezeichnet zu werden. Was soll das? Wenn ich von Dienst rede, dann müssen wir erstmal eins feststellen, nämlich dass in der Bibel von Dienst in einer sehr allgemeinen Form sehr oft gesprochen wird. Natürlich, ich tue den Predigtdienst, aber das ist nicht alles, was Dienst umfasst. Dienst ist in der Bibel ein so Allerweltsbegriff, möchte man fast sagen, dass er so oft in der Bibel vorkommt, dass man schon das gar nicht mehr bemerkt. Ich will einen Einschub machen. Das Neue Testament redet an wenigen Stellen, vielleicht sogar weniger als wir denken, an wenigen Stellen davon, dass es Diakone gibt in der Gemeinde, also Diener. Das sind anscheinend Männer und Frauen, die irgendwie aus der Gruppe der Gemeinde herausgerufen werden und nach unserem Verständnis zumindest von den Ältesten mit ganz bestimmten Aufgaben betraut werden, die sie eigenständig und eigenverantwortlich dann auch ausführen. Und wir werden vielleicht dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres auch bei uns solche Diakone benennen. Wir werden wieder erkennen, dass Gott uns Diakone gegeben hat und werden sie dann der Gemeinde entsprechend vorstellen und vorschlagen. Aber bei all dem dürfen wir uns nicht zurückziehen und sagen, aha, klasse, wir haben jetzt ein paar Facharbeiter mehr, also wir haben bei uns Hirten und Lehrer und dann haben wir noch ein paar Diakone. Aber die große Masse der Gemeinde gehört nicht dazu und deswegen lehnen wir uns zurück. Nein, wenn die Bibel von Dienst redet, dann meint sie jeden. Das haben die Bibelstellen eben, denke ich, deutlich gezeigt. Dienst in der Gemeinde bedingt nicht, dass irgendeine Amtsperson dich einsetzt. Dienst in der Gemeinde bedingt nicht, dass du sogar in der Lage bist, genau deinen Dienst zu benennen. Ich bin Kindergottesdienstmitarbeiter. Das geht, das ist auch ein Dienst. Aber es kann auch Dienste geben, wo du genau sagen kannst, naja, eigentlich putze ich nur. Oder eigentlich bete ich regelmäßig für meine Geschwister. Eigentlich merke ich, wenn Leute nicht da waren, und rufe sie einfach mal freundlich an. Oder ich schreibe Katja eine Postkarte oder so. Da brauche ich nicht immer eine Amtsbezeichnung, eine Stellenbeschreibung und vielleicht sogar noch eine Vergütung am Monatsende. Sondern Dienst ist eine Selbstverständlichkeit für jedermann. Alle Glieder am Leib Christi dienen einander. Und alle sind diese Zahnräder, die ineinander verschränkt irgendetwas bewirken. Gott schaut weniger auf die Ergebnisse unserer Arbeit. Gott schaut mehr auf die Treue, mit der wir unseren Dienst tun. Es geht nicht darum, 1200 Stunden im Jahr durch die Stadt zu ziehen, um Menschen vom Evangelium zu überzeugen. Ja, es gibt Religionsgemeinschaften, wo das so die Messlatte ist. Pionierdienst, 1200 Stunden im Jahr, runtergerechnet auf die Woche, könnt ihr euch vorstellen, was das heißt. Das werdet ihr in dieser Gemeinde hoffentlich nie erleben, dass wir solche Eckwerte vorgeben. Sondern jeder von euch hat sein individuelles Leben. Jeder hat seine individuellen Gaben und seine zeitlichen Möglichkeiten. Eine Mutter mit 5 Kindern hat andere Zeiten als, dann nehmen wir mal jetzt der Freund Carsten, ja, der keine Frau, keine Kinder hat. Dafür hat er bestimmte Aufgaben, die andere vielleicht wieder nicht haben. Also es bringt gar nichts, wenn wir solche Werte vorgeben. Die Frage ist nur, in unserer ganz persönlichen Beziehung zu unserem Herrn, sind wir treu oder sind wir faul? Gott will, dass wir einander erbauen, dass wir irgendwie dazu beitragen, dass Gemeinde wächst. Setzen wir unsere Gaben zugunsten der anderen ein? Oder sind wir so sehr mit unserem Bauchnabel beschäftigt, Lass ihn ruhig drin, ich habe kein Problem damit. Oder sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass wir gar keine Zeit haben, die Gaben nachher einzusetzen? Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, mag ja sein, Ansgar, du hast gut reden, du kannst reden da vorne, du kannst predigen, aber ich kann ja nichts. Ich bin ja so ein armes Häschen, ich habe nichts. Oder geistlicher formuliert, wenn Petrus so behauptet, dass jeder eine Gnadengabe bekommen hat, lieber Ansgar, hier Römer 12, 1. Korinther 12, gibt es eine Liste von Gnadengaben, sage mir bitte auf meinen Kopf zu, welche dieser Gnadengaben habe ich? Und ich schätze mal, 95% der Anfragen werde ich passen müssen und sagen, keine Ahnung. 2 Punkte dazu. Erstens, ich schreibe gerade Bewerbungen. Und es ist faszinierend, was man so, wenn man, wie alt bin ich? Ja, fast 35, wenn man 35 Jahre ist, was man in diesem Leben schon alles getrieben hat und getan hat. Und wenn man so Bewerbungen schreibt, dann muss man dem anderen ja klar machen, wie toll man eigentlich ist. Dann muss man alles Mögliche reinschreiben, was den irgendwie interessieren könnte. Und am Anfang dachte ich auch, na, eigentlich habe ich nichts. Habe irgendwann mal einen Abschluss gemacht als Banker. Na, das ist 12 Jahre her, interessiert kein Schwein heutzutage mehr. Aber als ich dann mich hinsetzte und mal so eine Datensammlung anlegte, alles mal aufgeschrieben, du hast das gemacht, kam dann nachher gutes Material raus, um mich sowohl im Hotelgewerbe als auch bei einer Internetfirma zu bewerben. Ich habe den Job noch nicht, also von daher weiß ich nicht, ob das was gebracht hat. Aber faszinierend war für mich festzustellen, ich habe mehr als nur diesen komischen Abschluss von vor 12 Jahren, sondern ich habe eine ganze Menge Dinge gelernt im Laufe der Zeit. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Predigt, Ansgar, ich kann ja nichts, dann würde ich sagen, setz dich erstmal hin. Denk erstmal drüber nach, ob du wirklich nichts kannst. Denn wir denken meistens bei Dienst an diese herausragenden Dinge. Ja, Hirten und Lehrer. Na, bin ich ein Hirte, bin ich ein Lehrer? Älteste oder Evangelist? Oder wie sieht es mit den Propheten unter uns aus? Denkt man nicht nur an diese großen Dinge. Dienst ist eine ganz breite und allgemeine Angelegenheit. Er hat Facharbeiter bestellt, haben wir gesagt. Ja. Und diese Facharbeiter rüsten die Gemeinde zu. Aber es können ja nicht alles Facharbeiter sein. Weil es ja noch genügend andere Dienste zu tun gibt. Also von daher, wenn jemand meint, er wüsste einfach überhaupt nicht, was er könnte, bitte setzt euch einmal hin und macht euch Gedanken darüber. Es gibt auf dem deutschen Büchermarkt einige Gabentests. Ich weiß nicht, ob ihr sowas an Bücherregalen stehen habt. Kleine Bücher, in denen man rausfinden kann, welche Gabe man hat. Ich möchte euch nicht empfehlen, die Dinger zu kaufen. Ich habe einige, die haben einen falschen Zungenschlag drin. Egal, was du reinsteckst, es kommt immer ein Prophet bei raus oder ein Zungenredner. Die sind schon so gestaltet, dass du tatsächlich in einer ganz bestimmten Ecke landest. Wenn ihr so ein Buch benutzen wollt, bitte. Ja, also könnt es gerne machen. Ihr könnt mir auch gerne das Buch geben und dann markiere ich euch mal so ein paar kritische Fragen, wo ich sage, das ist nicht die Art, wie Gott fragen würde. Oder das ist nicht die Gabe, die Gott tatsächlich gibt. Manchmal kommen dabei auch Gaben raus, die von Gott gar nicht so gewollt sind. Aber wenn ihr danach suchen wollt, welche Gabe habe ich, dann möchte ich euch bitten, euch darüber Gedanken zu machen, wer ist der Auftraggeber? Wer ist der Bauherr? Wer ist der, der den Bauplan gezeichnet hat? Wer ist der Architekt für Innen- und Außenarchitektur? Gott. Und Gott will etwas. Gott will, dass du etwas tust. Die Frage andersrum formuliert heißt es, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das ist nichts anderes als, welche Gabe habe ich eigentlich? Denn wenn Gott will, dass du lehrst, welche Gabe wird er dir wohl geben? Oder andersrum, wenn du die Gabe des Lehrens hättest, was soll dein Dienst sein? Lehren. Also von daher, wenn wir über die Frage nachdenken, na, welche Gabe habe ich, dann reden wir tatsächlich von einer Gesamtkonzeption unseres Lebens. Und das lässt sich tatsächlich nicht so schnell beim stille Zeitgebet morgens klären, die Frage, sondern da braucht man Zeit für. Vielleicht braucht man mehr Zeit, als man bereit ist zu geben. Und weil man so viel Zeit bisher nicht gegeben hat, hat man auch noch keine Antwort auf die Frage. Ich möchte euch, das habe ich schon mal getan, dieses Mini-Heft empfehlen. Wie ich einen halben Tag in der Stille verbringe, heißt das Heftchen. Von den Navigatoren herausgegeben sind insgesamt 25 Seiten. Zieht man noch ein bisschen Pappe außen und innen ab, also rund 20 Seiten Text. Nicht viel zu lesen. Und das Heftchen macht einerseits Mut, Spaß und gibt auch viele praktische Hinweise, wie man mal einen halben Tag stille Zeit macht. Und ich glaube, das könnte bei manchem Leben hier in dem Raum ein Novum sein, eine Neuigkeit. Mal einen halben Tag stille Zeit machen? Na, was mache ich denn nach der ersten halben Stunde? Und ich denke, wenn wir sowas machen, ob es ein halber Tag ist, ob es 6 Stunden sind oder 12 Stunden sind oder 5 Stunden, ey, darum geht es mir wieder gar nicht. Ja? Es geht mir darum, mal viel Zeit zu nehmen und mit Gott zu reden über, Herr, wo willst du hin? An welcher Stelle im großen Leib bin ich? In welche Richtung soll ich bändeln als Band oder lenken als Gelenk? Mach das. Vielleicht bringt nicht der erste Tag die Antwort auf die Frage. Aber macht sowas zu einer regelmäßigen Instanz. Zieht euch zurück, denn nicht interessant ist, was die Ältesten hier denken, welche Aufgabe ihr machen könntet. Wir können vielleicht Tipps geben. Weiß ich nicht mal, ob wir das können. Sondern wichtig ist, was euer Haupt will. Und deswegen fragt ihn doch bitte. Gott will seine Gemeinde bauen. Und er hat sich dazu etwas ausgesucht, was ich einfach nur akzeptieren kann. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich kann nur akzeptieren, dass er sich entschieden hat, unwürdige, faule, selbstsüchtige, schlampige, unweise, untüchtige Menschen dafür, für diese Aufgabe heranzuziehen. Und er stattet sie mit Fähigkeiten aus und wartet darauf, dass sie handeln. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden, nach dem, was der gegenseitigen Erbauung dient, Römer 14, Vers 19. Erbauung, Ausbau, Wachstum. Römer 15, 2. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung.